Ja, animalisches. Es gibt ein paar Leute, die noch nicht dabei waren und deshalb mache ich noch mal ganz kurz ein Intro. Ich habe Chemie studiert und promoviert, bin schon ewig in der IT. Das sind jetzt echt schon viele Jahre. Und so seit 2008 dabei, sage ich mal, den eigenen Kram. Das ist zum einen Familienhistorie, also eine Familie mit Alkoholismus bei einer Person und Depression und Frührente und all so ein Kram und gleichzeitig auch ein paar sehr schräge Erlebnisse im Business-Kontext, also so mit Mobbing-Kram, wo ich so das Gefühl hatte, ich will doch vielleicht besser verstehen, nicht nur wie manche Moleküle funktionieren, sondern auch wie vielleicht wie Menschen funktionieren und habe mich dann da dran gemacht, dann eine Hypnotherapie-Ausbildung gemacht und habe auch diesen offiziellen Schein für HeilpraktikerInnen für Psychotherapie seit Dezember 2018 und ich habe auch einen angemeldeten Praxisraum in Bremen beim Bremer Gesundheitsamt. Das muss man machen, wenn man unter dem Therapie, Gilde auch mal fahren will. Ansonsten, alles, was ich nutze und alles, was ich heute so bringe, ist eigentlich immer an der Schnittkante, also ist immer Coaching, wird im Coaching-Kontext verwendet, hat eine breite Anwendung. Und da gibt es das ist jetzt eben nicht nur Therapie, sondern alles, was ich bringe, ist auch dafür gedacht, dass ihr selber das nachher verwenden könnt für euch oder zumindest mal so den Kontext seht, aha, da kann ich was weiter mir anschauen. Weil natürlich sind 30 Minuten pro Segment auch ganz schön sportlich im Durchgehen. So. Genau, nochmal dieses, worum geht's und worum geht's nicht? Also für mich ist Magie so nach dem Motto, wir machen etwas und es hat viel mehr Effekt, als wir selber gedacht hätten davor. Ja. Es geht auch um aktives Nutzen und Beeinflussen von Verhalten, was wir unwillkürlich vielleicht schon machen. Also auch sehr für Ressourcenorientierung. Unwillkürliches Verhalten heißt, dass etwas in uns oder Netzwerke, die wir haben, also irgendwas springt hier an, ich tue etwas und wenn es gut läuft, dann tue ich es automatisch. Dann denken wir auch gar nicht drüber nach, weil wir es schon so bewerten, nach dem Motto, ist ja toll, dass wir es machen. Störend wird es immer dann, wenn wir unwillkürlich Dinge tun, wo unser Großhirn sagt, na, aber das hätte ich ja jetzt gerne anders. Ja, ich möchte bitte links rum und das unwillkürliche Verhalten sagt, na, also links ist eine ganz dumme Idee. Und dann laufen wir rechts rum. Das sind dann so Punkte, wo soll und ist. Also das soll vom Großhirn quasi und das ist vom unwillkürlichen Verhalten, vom Unterbewussten so auseinandergehen und dann deklarieren wir das als Problem. Die Grenzen der Magie ist immer das, also aus meiner Sicht, Veränderung von tatsächlich vorhandenen Dingen. So, das sind Restriktionen. Also ja, es gibt Viren. Also aus meiner Sicht gibt es sie. Wir haben Thema Klimawandel und so. Wenn ein Komet auf unser Dach fällt, dann fällt er halt. Ja, dann kann ich mir das nicht so schön reden. Auch Thema Krankheit, eigene oder bei anderen. Und ganz wichtig, andere Personen. Ja, auch dieses Thema, oh, ich bieg mir jemand zurecht oder wenn mein Chef anders wäre, dann wäre alles viel besser. Ja, so funktioniert die Welt halt nicht. Also andere Personen können wir nicht so wirklich beeinflussen. Genau, aber was wir können, irgendjemand hat noch ein Mikro an, glaube ich. Kannst du mal gucken, Kai? Also hinter mir auf der Couch sitzt Kai, meine nicht-binäre Schatzperson, die auch souffliert und immer mal supportet, wenn ich irgendwie. Ah, vielen Dank. Genau. Wenn ich Unterstützung brauche. So, also es gibt Restriktionen und wir können die in der Sache nicht ändern. Wir können aber immer unsere Beziehung zu etwas verändern. Und die Beziehung ist letztlich das, was es ausmacht, wie ich mit etwas umgehe. So, weil wir machen unser Erleben selber. Also wir machen es jetzt nicht aktiv, wir denken eben nicht drüber nach, aber es passiert. Das Erleben wird gemacht und die Bedeutung wird gegeben. Und über das, was wir so im Leben erleben, welche Netzwerke wir bilden, einfach so, ja. Und in der Kindheit ist es ja so, dass wir ganz viel erleben und alles Mögliche aufsaugen. Und manchmal ist es ja auch so, wir haben eine Story im Kopf, was passiert ist. Und dann reden wir irgendwann mit den damaligen Erwachsenen und die sagen, das war völlig anders, ja. Der Kontext war völlig anders. Warum? Weil wir halt was vernetzt haben, was aus unserer Sicht die Realität war und von außen betrachtet, ja, waren wir ganz schön weit weg, weil wir zum Beispiel noch nicht das Erkenntnislevel hatten, auch um Dinge anders zu beurteilen, wie wir es heute als erwachsene Person machen würden. Und auf Basis dieses Erlebens bildet unser Gehirn Erwartungen ab. Also es macht quasi ein Sortiment von Erwartungen. Und manche Erwartungen sind halt ganz wahrscheinlich. Also immer, wenn ich da lang fahre, dann ist die Straße so und dann ist da frei und dann komme ich nach Hause. Und manchmal ist halt die Erfahrung auch, oh, da ist jetzt ein Müllabfuhr, ja, dann muss ich anders fahren. Dann werde ich quasi aus diesem Fluss der Erwartung so ein bisschen umgebogen. Und diese Mechanismen im Hirn, die wir erzählen uns ständig, was hier läuft. Immer ein Flow von irgendeinem Geschnatter. Irgendwelche Gedanken sind immer da. Das ist prima eigentlich, ja. Problematisch wird es dann, wenn wir uns zum einen Unhilfreiches erzählen. Ich kann nichts, ich weiß nichts. Siehst du mal, jetzt ist dir schon wieder was runtergefallen. Immer wenn du in der Küche bist, fällt dir was runter. Das sind so Sachen, die aus meiner Sicht eher so unhilfreich sind, weil sie uns auch ganz schön Energie rauben. Und meine Sicht ist da, wenn wir uns eh die ganze Zeit was erzählen, dann können wir uns auch was Hilfreiches erzählen. Also es kostet genauso viele Bits im Gehirn, mir was Hilfreiches zu erzählen, wie was Unhilfreiches. Ich muss nur mal drauf achten, was ich mir denn so erzähle, sonst komme ich vielleicht nicht drauf. Und dann ist es so, also funktionierende Magie, wenn ihr mal Dungeons & Dragons gespielt habt oder auch so bei Harry Potter. Magie funktioniert ja nie so, dass die Leute einfach so die Magie können. Also in den wenigsten Fällen, weil sonst hast du auch irgendwie keine Story. Wer allmächtig ist, der hat auch keine Story mehr. So. Und die funktionierende Magie, um die es heute auch geht, die braucht schon so, ja, das passende Denken. Manchmal helfen Zaubersprüche. Das Zubehör, also ihr dürft euch auch unterstützen mit Technik oder mit Tools oder mit allem Möglichen, was da so gibt. Es ist immer mal Vorbereitungszeit nötig und halt ein bisschen Übung, weil dieses Thema, wir erzählen uns was, wir haben quasi das Erleben der Vergangenheit, macht ganz schnell so Autobahnen. Und dann sind wir halt immer auf der Autobahn und es braucht ein bisschen Übung und eben Tricks und auch immer mal die richtigen Wegweisschilder, dass wir zum Beispiel anders abbiegen. So, das heißt, da steckt auch ein bisschen Arbeit drin. Diese Arbeit muss aber nicht wahnsinnig anstrengend sein. Es gibt eben Ansätze, die es relativ einfach machen, mal etwas anders zu gestalten. Und ganz wichtig, also alles, was ich jetzt so erzähle, the map is not the territory, es sind alles Ansätze und Modelle, mit denen sich halt ziemlich gut arbeiten lässt und die auch jetzt nicht die riesen Theoriegebilde drumherum brauchen. Es geht wirklich heute sehr um die Praxis und die Anwendung. Ja, genau, Magie aus der Ursuppe. Es ist ja so, dass ganz oft bei dem ganzen Magischen und auch bei den ESO-Sachen so dieses, die Weisheit der Natur und die Welt und die Sonne und das Universum und sonst was. Und das Spannende ist, dass wir ganz viel mitbringen aus der Evolution. Und das Erste, eben Magie aus der Ursuppe, da werde ich jetzt auch tatsächlich mal die Bildschirmnutzung stoppen, weil ich gar nicht will, dass ihr die nächsten Folien direkt seht, weil wir machen jetzt direkt, lade ich euch ein, etwas mitzumachen. Und zwar, okay, also es geht jetzt mal so um eure Reaktion, und zwar für euch, ja. Aber es wäre ganz witzig, es gibt ja unten diesen Reaktionsbutton. Also es gibt so einen Daumen rauf, den finde ich auch sofort. Und es gibt so ein O-Gesicht, also eigentlich ein überraschtes, aber ich würde mal sagen, das nehmen wir für nicht so toll. Also es geht darum, ich erzähle was und ihr messt mal eure eigene Reaktion, ob das so ist. Ja, der wirklich der allererste Impuls, ja, die ersten Millisekunden von was kommt an Gefühl. Ist es ein Hop oder ein Flop oder ist es so ein, weiß nicht. Wenn ihr es nicht so ganz wisst, dann könnt ihr dieses Klatschen nehmen. Das definieren wir mal nach Motto, keine Ahnung, keine Ahnung. Das wäre also so ein Unentschieden. Ja, wenn ihr so das Gefühl habt, es ist weder Hop noch Flop, dann könnt ihr das mal machen? So. Wort Nummer 1. Sonne. Ja, große Mehrheit für top. Strand. Ah, das dauert ein bisschen, bis die Dinger umschalten. Ne? Strand. Dein Impuls, wenn du hörst Sonne. Oder also dann denkst dir nochmal oder sprichst aus für dich. Sonne. Was findest du das gut? Was ist dein erster Impuls? Es kann auch sein, dass du Sonne schlecht findest. Manche Leute finden Sonne nicht gut. Das ist total okay. Es geht wirklich um deinen innersten Impuls. Und zwar das, was als allererstes kommt, vor aller Interpretation. Okay, das war jetzt noch Sonne. Oder hatte ich Strand schon? Strand hatte ich schon. Okay. Stau auf der Autobahn. Sehr schön. Ja, alle begeistert. Berge. Berge. Ja, schon ein bisschen gemischter. Wordle, dieses Spiel, wo alle Leute auf Twitter gerade rumtwittern. Na, was ist die Meinung zu Wordle? Ja, das ist mal eine schöne Mischung von allem. Das habe ich mir schon gedacht. Also, ihr seht, also etwas, was als Aufreger daherkommt, hat auch genau so eine Landschaft in Bewertung. Zahnarzttermin. Zahnarzttermin. Lilith hat einen Daumen hoch. Okay, super. Kaffee. Ja, die meisten positiv eingestimmt. Darmspiegelung. Ja, ganz begeistert alle. Super. Schlafen. Auch die meisten eher positiv eingestellt. Und Schokolade. Ja, viele, viele Daumen hoch und manche auch nicht. Genau. So. Prima. Ja, prima. Also, wie ihr gemerkt habt, es ist schon so, dass euer System, euer Organismus total schnell eine Meinung hat. So, also wirklich in Millisekunden. Und das ist das, was der Kahnemann in seinem Buch mit diesem Thinking Fast and Slow im Prinzip beschreibt. Und wo ich aber heute was mitgebracht habe, was ich selber ein bisschen witziger finde. So, also ich finde es witziger. Ich hoffe da mal, dass ihr das auch findet und ich teile meinen Bildschirm wieder, wenn es hier klappt. Genau, zwei Bewertungssysteme. Und das ist eben so, dass dieser Impuls von wegen, finde ich das top oder flop oder so unentschlossen, der ist halt super schnell. Und warum hier das Würmli? Das Modell ist von Maja Storch und die sollte man mal erlebt haben. Also beziehungsweise könnt ihr auf YouTube auch surfen. Die Frau, die kommt nämlich aus dem Badischen und arbeitet in Zürich, weshalb ihr ganzes Konzept, was so im Coaching ist, Züricher Ressourcenmodell heißt. Und die ist total handfest und es macht total Spaß, sie auf einer Bühne zu erleben. Und das Würmli, das ist der Strudelwurm. Das sind wir also noch weit vor einem Reptiliengehirn, nämlich in der absoluten Grundlage des Lebens. Diese Entscheidung zwischen, ja, also mag ich nicht, ist das gut für mich in irgendeiner Interpretation oder nicht? Und zwar, diese Bewertung ist halt super, super schnell. Und deshalb geht eben sowas mit Hop oder Flop. Das sind so 200 Millisekunden, ist, glaube ich, die Zahl, die ich jetzt dafür im Kopf habe. Geht also rasend schnell. Und es ist halt somatische Marker heißt, der Körper hat eigentlich, gibt die Meinung aus, ja. Und es wird dann oben irgendwie kondensiert zu, okay, das ist so die Gesamtsumme. Und es geht halt wahnsinnig schnell. Und auf der anderen Seite der Verstand, also wirklich so die Großhirnebene, der ist halt langsamer. Der mag Sprache, während somatische Marker ist halt Gefühl und auch ganz, also bildhaft. Es gibt eigentlich auch so drei Ebenen quasi. Also die unterste Ebene ist eben so Körper, die Körperwahrnehmung, was einer unserer sieben Sinne ist. Und dann darüber fangen wir an so mit diesem Bildhaften. Und Sprache für präzise Argumente, für Ausdruck ist dann so die oberste langsame Ebene, wo wir auch verarbeiten und so. Genau. Und die Bewertungskategorien sind auch spannend. Also das Würmli, und ich mag halt das Würmli, ich finde es ein schönes Bild und dieses Buch würde ich auch durchaus empfehlen für das Gesamtkonzept, was sie da bringt und was ich heute hier so anreiße. Geht halt darum, dass die Bewertung ist wirklich super spontan, mag ich nicht. Und es treibt halt uns ganz schön an, weil das Thema Lustgewinn und Unlustvermeidung ist eine der Grundprinzipien, auch von unseren Grundbedürfnissen. Ja, und wir können eine Weile gegen sie arbeiten, aber wenn wir da halt nicht hinhören, sondern zum Beispiel dann mit der Bewertung und der Bedeutung und was wir tun sollten, immer überstimmen, dann ist irgendwann unser Würmli ganz schön unglücklich. Genau. Wenn jetzt das Würmli ziemlich unglücklich ist, also vielmehr, es gibt so mögliche Wege dann zu tun. Also dieses Hopp, ja, nach dem Motto, draußen ist Sonne, draußen ist Strand, ich finde das super, dann kann ich ja einfach diesem Impuls folgen und das ist toll. Und das heißt, es geht uns richtig, richtig gut, wenn das, was wir aktuell tun oder was wir gerade vorhaben, zusammenpasst mit diesem grundlegenden Gefühl dazu. Wenn also unser Plan sowieso ist, rauszugehen und draußen ist Sonne, dann ist das so, wow, da habe ich kaum Aktivierungsenergie, würde ich in der Chemie sagen, ja. Das flutscht einfach so durch. Ich habe eine hohe Motivation und es geht wie von selber. Das ist, wenn wir diesem Top-Gefühl folgen, ja, mit diesem Wow, das passt. Wenn es jetzt so ist, dass draußen ist die Sonne, aber hier drinnen ist die Arbeit und mein Laptop kann ich irgendwie nicht rausnehmen, beziehungsweise es hat zwar Sonne, aber 2 Grad und es wird schwierig mit der Veranda, dann kommt der Aspekt von Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Sprich, mein Organismus ist eigentlich überhaupt nicht begeistert, aber ich mache das dann eben mit dem Verstand und ich biege mir das so zurecht nach dem Motto, ich muss jetzt. Und ich würde sagen, alleine der Satz, ich muss, ist meistens schon ein guter Marker für, finde ich eigentlich nicht so toll. Also ich muss irgendwas, ist bei den meisten Leuten, wenn sie es mal wirklich hinterfragen, nicht so besetzt wie ich kann oder ich darf, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so manche Diskussionen über Long-Covid lese, ich glaube, die Leute wären wahnsinnig glücklich, wenn sie Sport machen könnten und sie können ihn dann nicht, ja. Das heißt, für die, wenn die irgendwann wieder sagen können, ich kann Sport machen, ist es für viele von denen totaler Top, ja. Also 100 Punkte, Daumen rauf. Auf der anderen Seite eben so ein Gefühl von, ich muss Sport machen. Wenn ich jetzt nicht Sport mache, dann versacke ich hier nur Indoor. Ist es zwischen Hop und Flop meistens eher vom Gefühl her des Würmlis nicht so begeistert. So, und das Dritte ist halt, dieses Wahrnehmen von Hop oder Flop, das ist erstmal nur die Wahrnehmung. Das ist, ich nehme mal auf, wie es sich gerade anfühlt. Und zwar so in der Summe allen dessen, was mich ausmacht. Das ist der Marker. Und mit dem muss ich aber nicht gehen. Und ich muss ihn auch nicht immer mit Selbstdisziplin bezwingen, sondern ich kann ihn trainieren. Ich kann den Umgang mit diesem, wie fühle ich mich denn da, ändern. Und das machen wir jetzt gleich mit der Affektbilanz. So, ein Chat. Ja, also alle Menschen, die gerne Selbstkontrolle und Selbstdisziplin einsetzen, dürfen das total gerne machen. Das Problem ist ja meistens, dass die Selbstkontrolle und Selbstdisziplin ganz schön schnell bröckelt, wenn wir gestresst sind, wenn wir hungrig sind oder müde oder wenn irgendwie x Leute an uns ziehen und zerren oder so. Das heißt, ich würde sagen, wenn ich meine Kurve von Selbstdisziplin über den Tag zeichne, dann wäre das auch so ein Auf und Ab, je nachdem, wie gerade die Gesamtumstände sind. Das heißt, sich jetzt nur darauf zu verlegen, kann interessant werden. Und das hier ist halt dieser Ansatz von wegen, und das ist auch nachgewiesen, also im Prinzip haben unsere ganzen Emotionen, die wir benennen, die haben wir gelernt. Es gibt ja auch Kulturen, die haben Adjektive für Stimmungen, die wir überhaupt nicht besitzen. Wir lernen quasi eine Interpretation von Emotionen aus der Mischung von dem, was unser Körper macht und was die Umgebung uns auch sagt. So nach dem Motto, bist du müde? Bist du hungrig? Geht's dir gut? Ist alles fein, ja, das wird dann zurückverdrahtet, okay, ja, ich denke, mir geht alles gut und dann verwende ich dieses Wort und es kriegt eine Verkörperung und damit verbinde ich Netzwerke, aber es ist eine Interpretation. Also unsere Emotion, die wir draus machen, hat eigentlich nur 2 Ebenen. Es gibt Plus und Minus, das nennt sich die Valenz bei der Emotion und dieses Thema, bin ich intensiv in dem Gefühl oder bin ich nicht intensiv in dem Gefühl? Und auf diesen 4 Parametern, oder eigentlich sogar 2, plus minus, hoch oder niedrig, lassen sich alle Emotionen abbilden. Da gibt es sogar eine neue Studie, wo sie alle Emojis in diesen Quadranten einsortiert haben. Könnt ihr mal googeln, das ist ganz witzig. So, das ist aber auch spannend, weil es zum Beispiel bedeutet, also Plus und Minus sind unabhängig voneinander. Und nur deswegen können wir ambivalent sein. Und Ambivalenz ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft aus meiner Sicht, weil es bedeutet, dass wir mit Dingen umgehen, die eben nicht nur schwarz und weiß sind. Und es geht dabei weniger um die Höhen. Es geht dann um die Höhen, wenn zum Beispiel, was ich hier unten habe, wenn ganz wenig Emotion dabei ist, dann ist es mir eigentlich egal. Ja, wenn ich wenig Minus und wenig Plus habe, dann ist mir das ganze Thema egal. Dann ist es auch wichtig festzustellen, dass mir das Thema egal ist. Weil dann kann ich vielleicht dieses Thema auch ad acta legen oder es vertagen oder es jemand anders weiterreichen, für den das Thema nicht egal ist. So. Und auf der anderen Seite, es geht hauptsächlich um die Differenz, nicht nur, aber es geht hauptsächlich um die Differenz, ja. Was überwiegt? Wenn das Minus überwiegt, dann ist es Flop, ja. Dann ist es vom Gefühl her erstmal Flop. Und wenn ich gegen dieses Gefühl von dem Grümpfel, wie sie es nennt, die Maya Storch, anarbeiten will, muss ich halt Energie, Selbstkontrolle und sonst was reinstecken. So. Und was es halt auch gibt, ist, wir können halt total ambivalent sein. Und wir sind umso ambivalenter, wenn jetzt, sage ich mal, beides total hoch ist. Ja, es kann zum Beispiel passieren, wenn wir eine Einladung kriegen, wo eigentlich ein super hohes Plus hat, aber dann erfahren wir, dass irgendeine Person, die wir wirklich gar nie wieder treffen wollten im Leben, auch da sein wird. Und dann habe ich wahrscheinlich erstmal sowas, ja, dass nämlich beides hoch ist. Und das sind dann auch oft diese Momente, wo wir so ein bisschen in so ein Deadlock nach Motto, ja, wir können es nicht entscheiden. Und dann haben wir schlaflose Nächte, weil wir können es nicht entscheiden, weil wir in der Ambivalenz feststecken. Und es dann auch logisch ist, ja. Also es ist eine Fähigkeit, Ambivalenz zu haben. Und es ist wichtig. Und tatsächlich haben eher die Menschen Probleme im Leben, die gar nicht mit Ambivalenz umgehen können, die so selber das Gefühl haben, es muss so oder so sein. Weil dann eben nichts in der Mitte ist. Und die Welt ist nicht ambivalent, die ist multivalent. Das heißt, wir haben ständig Ambivalenz und unsere eigenen Ambivalenzen. Und das Vorgehen grundlegend bei dem Thema Affektbilanz verändern ist halt erstmal wahrnehmen, wie ist es? Ja, wie ist es mit dem Minus und wie ist es mit dem Plus? Und das erzähle ich gleich noch genau, wie es geht. Und dann eben schauen, was kann ich tun? Tendenziell ist es so, das Minus muss nicht null sein, aber das Plus sollte überwiegen. Es gibt ja Fälle, wo wir das Minus nie wirklich wegbekommen. Also ich glaube, viele von uns haben so das Thema Familie. Familie kann man jetzt schlecht loswerden manchmal und will es vielleicht auch nicht. Obwohl jeder Kontakt mit der Familie auch ein gewisses Minus erzeugt. Ja, vielleicht so ein, ach ja, wenn ich hier von 0 bis 100 mir eine Skala denke, ich für mich so, dann wäre es vielleicht immer so ein Minus von 20 mit meiner Family. Und es ist aber ein Plus von 40, weil ich das und jenes damit verbinde, ja, weil ich für mich auch positive Aspekte draus ziehe und dann überwiegt das Plus, auch wenn da ein Minus ist und auch immer sein wird. Oder wenn wir eine Krankheit haben, die halt nicht weggeht, die wir beeinflussen können, wo wir vielleicht das Minus ein bisschen runter und das Plus mehr rauf, aber es wird halt nicht komplett null bei Minus. Das ist also völlig normal und das muss wirklich gar nicht der Zielwert sein. Es geht darum, dass sich quasi diese Werte gegeneinander verschieben. Und eben, es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Ich kann das Minus runterbringen oder ich kann das Plus raufbringen. Und da kann dann tatsächlich der Verstand mal so ein bisschen loslegen. Also das, wie gesagt, das ist auch eine Coaching-Methode. So nach dem Motto, was kann ich da tun? Oder was die Maya Storch gerne einsetzt, in Kleingruppen geht das, sie nimmt Fremdgehirne. Sprich, man schildert so das Problem, man hat so dieses Minus und das Plus und dann wird in die Runde gefragt, was die anderen für Ideen haben, was es rauf oder runter bewegen könnte. Und bei jeder dieser Idee kann die Person, die diese Idee erhält, auch wieder sagen, passt, passt nicht, ja, diesem Impuls folgen und dann sagen, ja, das Thema und das hat echt Wirkung hier, habe ich den Eindruck. Und dann mit dieser neuen Idee, mit diesen Ideen, ich mache das so, 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 ich verändere die Aspekte, sorge dafür, dass das Plus höher wird, also denke ich mal so, und das Minus runter, dann nochmal in die nächste Runde gehen und nochmal wirklich den Organismus quasi, das Gesamtsystem fragen, okay, wo ist jetzt das Minus und wo ist jetzt das Plus? Und was kann ich da, also wie ist dann der Stand? Ja, also nach jeder Iteration quasi prüfen, was hält denn so das innere Würmli, was hält das innere Schnellmeldesystem von dieser Idee. Gucke ich mal kurz in den Chat. Ja, Bauchgefühl, genau. Ja, ich glaube, Kai mag Würmli nicht als Ausdruck. Und das ist für mich okay. Ich finde das irgendwie total witzig. Genau. Ah, bevor wir in die Übung gehen. Zum einen, also das wird wirklich auf Papier eigentlich gemacht. Ja, man geht wirklich hin, nimmt sich ein Stück Papier, macht eine Achse fürs Minus und sie, Maja Storch, schlägt vor, von 0 bis 100 zu nehmen. Warum? Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie müssen die ganz genau richtige Zahl erwischen. Und wenn man 1 bis 10 macht, dann überlegen sie, ob es 8,45 oder 8,73 ist. Und das wird ein bisschen besser, wenn die Skala größer ist. So, dann gibt's Menschen, die mögen überhaupt gar keine Skalen, zum Beispiel Kai. So, genau, Skalenfragen. So, was können Menschen machen, die so gar keinen Bock auf Skala haben? Zum einen eben, es geht um die Differenz. Es geht um die Höhe so ein bisschen, aber es geht hauptsächlich um diese Differenz von, wie fühlt sich's an, ja? Wie viel Hop, wie viel Flop, um es ganz klar zu sagen. Und Menschen, die so ein bisschen mit Trance oder mit dem Thema mit den Händen was balancieren gemacht haben, die können wirklich gerne die Hände so nehmen und wirklich so gucken, ja, wenn ich jetzt so mir eine Hand auserkore für das Minus und eine Hand für das Plus, auch mal gucken, welche Hand vielleicht für was steht. Und dann ist es auch lustig. Es kann ja sein, dass das Plus schwerer wiegt und nach unten sinkt. Das hat dann was damit zu tun, wie deine Interpretation ist von hoch oder niedrig. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, den Achsen folge und denke, oben ist eine hohe Zahl, dann wird halt zum Beispiel für meine persönliche Affektbilanz heute für diesen Vortrag halten, für diesen Workshop, war heute Morgen ein bisschen mehr im Minus als jetzt gerade, weil heute Morgen habe ich meine Folien finalisiert. So, und jetzt war es ein wahnsinnig niedriges Minus und ein sehr hohes Plus, weil ich dieses Gefühl hatte von, ich bin echt gut vorbereitet, ich mag total das, was ich heute bringe. Ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt so an meinen Folienfazit für nächste Woche, für den Abwehrzauber denke, das auch ein hohes Plus, ist mir ein wichtiges Thema. Aber mein Foliensatz ist noch sehr im Werden und da wäre im Moment das Minus ungefähr noch so hoch wie das Plus, weil ich bin noch nicht perfekt vorbereitet, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es mache, es ist mir super wichtig, ich will es richtig machen und ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht so ganz im Griff. Das heißt, es ist viel Emotion noch drin und es ist so ein bisschen ähnlich hoch, mein Minus und mein Plus. Das heißt, ihr habt gleich die Wahl, ob ihr es mehr so mit den Händen versucht. Ich werde es jetzt nicht so anleiten, weil die andere Strategie ist wirklich, nehmt euch ein Stück Papier, nehmt euch ein ambivalentes Thema, zwei Achsen, wirklich mal so eintragen nach dem Motto, wenn ich da jetzt reinhöre für dieses Thema, was ist mein allererster Impuls, wo Minus und Plus sitzt? Das ist jetzt ein guter Moment, um das mitzumachen. Also wenn ihr Papier und Stift habt, macht es halt einfacher als im Digitalen. Wenn ihr digitale Zeichentools habt, könnt ihr es auch digital machen. Oft ist es halt mit Paper besser. Also ein ambivalentes Thema, wo ihr in der ersten Runde einfach mal guckt, wie ist der Stand? Wie hoch ist Minus versus Plus? Was überwiegt bei dem Gedanken an das Thema? Und wenn ihr so eine Idee habt, wie viel Minus, wie viel Plus da so für euch drinsteckt, dann gerne an dem Punkt den Verstand so ein bisschen einschalten nach Motto, was steckt da so ein bisschen drin? Was sind so die Hauptpunkte, die drei größten Sachen, die so das Minus beeinflussen? Also warum ist das Minus so, wie es ist? wenn ihr das so für das Minus mal habt, so die größten Punkte, die da drin stecken, für das Plus gucken, ja, was sind die Punkte, was das Plus zu dem Plus machen, was ihr habt. Und auch ein niedriges Plus wäre ja ein Plus. So, also immer gucken, okay, was steckt so drin, was macht's Plus? Und dann so schauen, eben so nach dem Motto, ist es jetzt für mich leichter, weiß nicht, das Minus zu reduzieren oder das Plus zu erhöhen? Was wäre denn so der nächstbeste Schritt, um diese Affektbilanz zu ändern, sodass da mehr Plus und oder weniger Minus ist? Was würde die Affektbilanz am schnellsten und ehesten verändern? Und wenn ihr eine Idee gebildet habt, nach Motto, so und so würde ich das jetzt machen, die und die Strategie würde ich nehmen, den nächsten Schritt, und so eine Idee vom Zielzustand, also nach Motto, wenn ich das so und so und so mache, dann denke ich, habe ich eine andere Affektbilanz, dann am besten, also entweder denselben oder einen neuen Zettel nehmen, neue Achsen und die Idee von eurem Ansatz, ja, nach Motto, was würde ich jetzt machen, welche Strategie würde ich wählen, dann genau nochmal so befragen, euer Bauchgefühl, euer Strudelwürmchen, eure evolutionären Mechanismen für Ambivalenzumgang. Gucken, wie fühlt sich's dann an? Was kommt so an Bauchgefühl? Verändern sich die Zahlen? Wie weit verändern sie sich? Und wie fühle ich mich dann insgesamt mit dem Thema? Okay. Also sprich, Tobias, dein Würmli ist noch nicht von deiner Strategie so überzeugt. Ja, das Schöne ist ja, also ein Aber ist grundsätzlich gar nichts Schlechtes. Ich glaube, wir lassen uns vom Aber oft zu sehr entmutigen, weil nach dem Motto, das ist immer der Einwand. Auch das gehört, das Aber gehört auch zur Ambivalenz. Und ein Umgang zum Beispiel mit dem Aber ist, da gibt's ja diesen Trick, wenn man das Aber durch Und ersetzt. Also dann werden die Sätze völlig anders. Also das ist wie wenn ich sage, ich mag dich, aber ich mag dich und trotzdem finde ich das Verhalten an der Stelle nicht okay. Das und das ist so, Komma aber, und. Also mal konsequent jedes Aber durch ein Und ersetzen schafft eine völlig andere Art von Satz und meiner Erfahrung nach auch denke, weil das Aber im Prinzip immer den ersten Teil sofort entwertet und es uns erlaubt es, Dinge nebeneinander stehen zu lassen. Und das habe ich eigentlich so ein bisschen im nächsten Teil. Also das ist, finde ich, auch ein großes Thema, dieses sowohl als auch. Und es geht auch nicht unbedingt dazu, dass das Würmli komplett sofort ganz und gar befriedigt werden muss. Wenn wir in dem Moment noch gar kein Ansatz haben, deshalb war das mit den Fremdgehirnen. Das Thema ist nämlich, dass wir natürlich in einer gewissen Weise immer in unserer Suppe schwimmen. Also wir schwimmen immer in der gedanklichen Suppe, die wir so haben. Und deshalb hilft dieses Thema Fremdgehirne, dieser Ansatz von Maya Storch, der ist jetzt für hier zu klein, weil ich wollte jetzt keine Kleingruppengeschichten machen. Also grundlegend empfiehlt sie wirklich, mit x-beliebigen Leuten einfach mal zu reden, nach dem Motto, ein Freund oder eine Freundin hat das, Freundi hat das und jenes Thema. Und was gäbe es denn da so für Möglichkeiten? Ja, und quasi die Lösungsideen anderer Leute zu nutzen, die einem ja nicht kennen. Und deswegen auch mal Sachen bringen können, die auf die eins selber nicht gekommen wäre. Genau, also ich würde auch sagen, eben, es geht nicht ums Wegdenken, sondern es geht halt darum, diese, es ist auch eine Art von Balance und manchmal eben kriegen wir das Minus auch nicht weg. Ich fand die Strategie oft ganz gut, um so die ersten Schritte für Veränderungen zu nehmen. Also zum einen erstmal wahrzunehmen, wo bin ich? Ja, und das ist immer der allererste Schritt für irgendwas. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich mich zum Beispiel befinde bei diesem Thema, dann kann ich damit gar nicht umgehen. Also dann kann ich es gar nicht beeinflussen. Dann bin ich quasi vom Würmli getoppt, wenn es blöd läuft, oder vom Verstand getoppt. Und das ist manchmal auch nicht das Gute, wenn man eben das Bauchgefühl die ganze Zeit unterdrückt. Weil üblicherweise, wenn wir die ganze Zeit gegen unser internes, eigenes Interesse agieren, tut es uns meistens über die Zeit halt nicht so gut. Und ich denke, das haben wir wahrscheinlich alle irgendwo mal erlebt im Leben, dass es eben, wenn die Affektbilanz echt sehr minus ist und wir arbeiten immer gegen einen Minus, wird es halt irgendwann ganz schön anstrengend. Und dann ist es umso wichtiger, so dieses Plus noch ein bisschen höher zu bringen. Und jede, sage ich mal, Einzelstrategie wäre jetzt ein Coaching für sich wahrscheinlich. Und das kann ich jetzt hier auch nicht abbilden. So, aber ich finde die Strategie ziemlich gut. Und ich würde sagen, dass es halt wirklich wichtig mitzunehmen ist, dieses Thema Ambivalenz ist total okay, total normal und nichts Schlimmes. Und wir können, wenn wir ambivalent sind irgendwo, über diesen Mechanismus grundlegend von gucken, wo bin ich und gucken, was kann ich daran ändern? Kann ich etwas verändern? Und wir hatten ja letztes Mal das mit der Zeitprogression. Es kann ja auch rauskommen, dass das Minus überwiegt gerade total. Okay, wie lange denkt so mein System, dass es diesen Zustand noch okay findet? Und wenn ich weiß, es gibt ein Endedatum und mein System sagt, na, bis dahin gehe ich mit. Also das ist, finde ich, was ja oft mal am Ende eines Studiums oder am Ende einer Doktorarbeit oder sonst irgendeinem Abschluss eintritt. Ja, so diese Nullbock. Eigentlich ist das schon ein fettes Minus. Da ist so viel Zeit und Nerv reingegangen. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es winkt so das Ergebnis am Ende. Und dann ist es halt auch okay, wahrscheinlich eine Zeit lang in diesem Minus zu existieren und sich da durchzuackern. Auch wenn das Plus nicht mehr so hoch ist. Aber dann ist die Hoffnung auf das Plus am Ende quasi da. Wenn ich natürlich in der Situation bin, wo ich den Eindruck habe, das wird nie, nie besser, dann ist es wahrscheinlich keine so gute Strategie an der Stelle. Das hier ist für relativ handfeste Themen besonders geeignet. Also sowas ist eben auch halt auch gut in dem Business, also im eigenen Business-Kontext oder im Business-Kontext für andere. Oder naja, ich würde schon sagen, dass sich natürlich auch auf jede Art von Beziehung, auch zwischen Personen oder sowas. Dann hatte ich eigentlich gedacht, ja, Pendeln. Ich habe es jetzt Pendeln genannt. Leute, einige von euch kennen es schon unter dem Begriff Problemlösungsgymnastik. Warum habe ich das hier reingenommen? Interessanterweise habe ich dann so gedacht, ist die Problemlösungsgymnastik, wo wir zum einen in dieses Problemgefühl gehen und dann ins Lösungsgefühl, und zwar quasi daraus abgeleitet, widerspricht beinahe dieser Idee von, ah, es ist immer Ambivalenz und so. Was das Schöne ist bei dem Thema Problemlösungsgymnastik ist, dass es auch über das Körpergefühl startet. Und es ist halt so, dass wir immer ein Körpergefühl zu etwas haben. Wir haben auch meistens, ist ein Problem irgendwo lokalisiert. Und sowohl in unserem Körper als auch durchaus im Raum. Also es gibt so Externalisierungsmethoden, wo dann das Problem in den Raum gestellt wird und geguckt wird, wo müsste es denn stehen? Also erst sitzt im Nacken das Problem und wo müsste es denn positioniert sein, damit es sich anders anfühlt? Das heißt, genau, es ist keine Sportgymnastik. Ihr könnt sitzen bleiben. Sitzen bleiben ist die beste Situation für Problemlösungsgymnastik. Und ich würde die jetzt auch gerne noch machen, weil die ziemlich kurz Genau. Ich habe lange drüber nachgedacht, bis ich auf Pendeln kam, weil ich sowas ja irgendwie auch nicht gemacht habe bisher. Genau, ich habe gar nicht so großartiges. Ach, ich bleib einfach hier. Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Letztlich geht es bei diesem Ansatz darum, wirklich, also in das Problem erleben zu gehen, und zwar wie üblich in ein mittelschweres Problem. Ihr solltet also für dieses Empfinden nicht das große Problemthema eures Lebens und der ganzen Familie nehmen oder so, oder irgendwas Traumatisches, sondern besonders geeignet sind zum Beispiel konkrete Situationen oder so Situationen, die sich mal wieder wiederholen, immer wenn ich der Person oder dieser Art von Person, weiß nicht, vorgesetzte Person oder aber auch Schüler, Studentis begegne in einem bestimmten Kontext, dann möchte ich mich so und so verhalten, aber ich verhalte mich anders. So, also es bleibt so ein Gefühl von, in dieser Situation habe ich mich nicht so verhalten und nicht so gefühlt, wie ich es gerne würde. Und da ist ein super Ansatz halt, wieder dieses Pendeln für Differenzwahrnehmung. Weil ganz oft nehmen wir überhaupt nicht wahr, wie wir uns in der Situation fühlen. Wir merken unseren Körper gar nicht so. Wie geht's denn dem jetzt? Wo bin ich denn jetzt verspannt? Und dann wird aber aus dem Problemerleben heraus, wird das Lösungserleben abgeleitet. Weil unser System ziemlich viel Idee dazu hat, wie es sich anfühlt, nicht in diesem Problemerleben zu sein. Und ich würde dann sagen, dass wir direkt starten. Gäbe es jetzt noch eine Frage zur Problemlösungsgymnastik? Wie gesagt, das ist im Sitzen. Das ist auch nicht großartig mit Induktion, sondern letztlich entspannter Fokus von Trance in dem Moment, wo sich eins so in so eine Erinnerung, in so ein Problemerleben reinbegibt und so den Körper anfängt zu scannen, ja, dann ist auch viel von so Body-Scan und so drin, dann kommen üblicherweise die Bilder schon passend. Genau, also das ist auch eine Übung, die ich hauptsächlich tatsächlich im Sitzen machen würde, weil es geht nicht darum, zu entspannen im eigentlichen Sinn oder abzuhängen, sondern es geht darum, das zu erleben, was ich da fühle. Und dann lade ich jetzt einfach mal ein, einzusteigen. Mach sie einfach mal bequem, so wie es passt für dich jetzt hier im Sitzen vor diesem Rechner. Und du kannst jederzeit die Augen schließen, dich zurücklehnen, dir es bequem machen. Mal zu denken an eine Situation oder vielleicht auch sich eine wiederholende Situation, wo du es so als Problem bezeichnen würdest. Eine Situation, wo was abläuft oder wo du dich verhältst in einer Art und Weise, wie du es selber nicht so toll findest, wo du denkst, das würde ich gerne anders machen und ich kriege die Kurve nicht. Und dann geh mal so in die Situation rein, so tief, wie es jetzt gerade für dich passt. Nur so tief, dass du das merkst, was die Situation, dieses Problem für dich ausmacht, wenn du dich in dieser Situation deinem Problemerleben wiederfindest. Wie fühlt es sich an? Im Kopf, am Kopf, auf der Stirn, Augen, Nase, Wangen, Mund, bis zum Hals, den Schultern, den Armen, den Fingern. Wie fühlt es sich an in deinem Körper, im Problemerleben, in deiner Brust, im Bauch, Unterleib, Beine, Füße auf dem Boden? Wie fühlt es sich an im Problemerleben? Wie sitzt du da? Wie hältst du dich? Klopft dein Herz langsamer oder schneller? Bist du mehr oder weniger verspannt und pumpen? Nimm mal ganz wahr, wie in deinem Körper sich dieses Problem ausdrückt. Einfach mal wahrnehmen, deinem Körper, wie sich anfühlt, in diesem Problem erleben. Und wenn du das Problem erleben den Moment genug erkundet hast, dann lade ich dich ein, ins genau entgegengesetzte Erleben zu gehen, in das entgegengesetzte körperliche Erleben, in die Lösung. Wie fühlt es sich an, wenn es genau andersrum ist? Wie fühlt es sich in deinem Körper an, in deinem Kopf, deinen Schläfen, deinen Augen, Nase, Mund, Wangen? Ist es im Kinn, im Hals, den Schultern? Wenn es sich so ganz anders anfühlt, wie es, wenn es sich in der Lösung anfühlt? Und wie ist es in der Brust, im Bauch, im Unterleib? Wie geht es deinen Armen, deinen Fingern, deinen Beinen, deinen Füßen? Wie sitzt es sich in der Lösung? Wie hält es sich in der Lösung? Nimm ganz wahr, wie dein Körper sich im Lösungsgefühl anfühlt. Von Kopf bis Fuß, wie es sich anfühlt im Lösungserleben. Und wenn du die Lösung für den Moment gut erkundet hast, dann geh nochmal zurück ins Problem erleben. Du hast ja vorhin schon erlebt, wie es sich so fühlt im Problem erleben, wie dein Körper sich da drin verhält, wie es sich lebt da drin, wie dein Körper sich fühlt, wenn du im Problem steckst. Nimm es wahr, nochmal so ganz, wie es passt, für dich in der Tiefe, wie es passt, ein Problem erleben. Wie fühlt es sich an im Körper, im Kopf, in den Schultern, dem Oberkörper, dem Unterkörper? Wo ist es vielleicht eng oder weit? Wo ist es intensiv oder taub? Noch mal ganz wahr, so tief es passt, für dich dein Problem erleben. Und nimm wahr, was dir vielleicht in so einem Moment des Problemerlebens durch den Kopf schießt, an Gedanken, an Sätzen, an Wörtern. Was da so kommt, verbunden ist mit dem Problem in deinen Netzwerken, an Ideen, Bewertungen, Urteilen. Was da so kommt im Problemerleben, in diesem körperlichen Gefühl, mit allen verbundenen Netzwerken. Nimm es wahr für einen Moment. Und wenn das Problem für den Moment genug erkundet ist, dann geh in das genau entgegengesetzte Gefühl. Das genau andere Gefühl, wie es sich anfühlt, in der Lösung zu sein, wie es deinem Körper geht, wenn alles genau entgegengesetzt sich anfühlt. In alles, was eng ist, sich weitet, in alles, was klein war, groß wird. Wie fühlt es sich an im Körper? In der Lösung. Wie fühlt es sich im Kopf im Hals, in den Schultern? Wo ist es beweglich? Wo ist es vielleicht weicher oder fester, stärker? Nimm wahr, wie es sich in deinem Körper anfühlt, in diesem ganz körperlichen Gefühl von der Lösung zu sein. Nimm wahr, was dir vielleicht in diesem Moment durch den Kopf schießt an Gedanken. All die Netzwerke, die du mit dieser Art von Körpererleben verbunden hast. Die Sätze, die dir kommen. Worte, Verbindungen. Glaubenssätze, Bewertung. Mit dieser Art von Lösungshaltung. Wie es sich vielleicht anders atmet, anders der Puls geht. Nimm ganz und gar passend für dich wahr, wie es sich anfühlt in deiner Lösung. Und wenn wir passend im Moment genug die Lösung erkundet haben, dann lade ich dich ein, noch ein drittes Mal, ein letztes Mal ins Problem zu gehen. Und du kennst das Gefühl ja jetzt schon gut, hast schon erkundet. Du erkennst es schon, wenn es dir zukünftig vielleicht mal wieder begegnet. Geh noch mal hinein in das Gefühl von Problem. In dem Wissen, dass du schon weißt, wie du es verändern kannst. Der Weisheit, dass du es zukünftig anders erkennen kannst. Nimm es nochmal wahr, dieses Gefühl des Problems in deinem Körper. Wie es sich anfühlt im Problem. Wenn du dir vorstellst, es gäbe vielleicht ein Tier, ein Wesen, egal was für ein Wesen, das sich so anfühlen könnte hier, so wie du in deinem Problem, was diese Welt des Problems mit dir teilen könnte und es nachfühlen könnte, wie es dir geht im Problem. Was für ein Tier oder Wesen könnte da kommen? Was für ein Tier oder Wesen wird sich so fühlen wie du hier in deinem Problem, in deinem Körpergefühl und Problem erleben? Nimm es für einen Moment einfach wahr. Schau es dir an. Du da mitnehmen kannst an Sätzen und Ideen, an dem Tier oder Wesen, all das, was mit deinem Problem erleben verbunden ist. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und ich lade dich ein, für jetzt den Moment nochmal in die Lösung zu gehen. Das genau entgegengesetzte Körpergefühl, das ganz andere Gefühl in das Gefühl der Lösung. Wie es sich anfühlt in der Lösung. Du kannst auch alles bewegen, wie du magst in der Lösung. Alles nutzen, was du magst. Wie fühlt es sich an in dieser Lösung? Was kommen für Sätze, was für Ideen? Wenn es auch hier ein Tier oder Lebewesen gäbe, was sich so anfühlt wie du in dieser Lösung, was mit dir in dieser Welt der Lösung leben könnte und sich so fühlen würde, was könnte das sein? Was ein Tier oder Wesen gäbe, dir in diesem Lösungsgefühl vereint, dem es gerade so geht wie dir in dieser Lösung.
Was könnte das sein für dich heute hier? Tank nochmal so richtig alles auf und ein, nimm mit dieses Gefühl von Lösung. Veranker in dir diese Idee, dieses Gefühls von Lösung und wie sich's anfühlt, von oben bis unten. Und alle Netzwerke, die verbunden sind, alle Ideen, Sätze, Glauben, Bewertung, Glaubenssätze. Und wenn du magst, ein Tierchen oder Wesen, dem es genauso geht in dieser Lösung, dass sich so fühlt wie du in dieser Lösung. Nimm all das mit aus dieser Übung hinaus in deinem Alltag, in dem Wissen, dass du jederzeit immer wieder auf diese Strategie zurückgreifen kannst, auf das Pendeln zwischen Problem und Lösung. Jedes Problemgefühl ein wertzuschätzender Hinweis für die Lösung ist. Und du es jederzeit noch viel mehr und weiter für dich erkunden kannst, wie es sich anfühlt in dieser Lösung. Diesem Gefühl, diesem Atmen, diesem Sitzen von Lösung. Dann lade ich dich ein, deinem Tempo passend zu dir, wieder hier zurückzukommen in die Realität, in die Realität, die wir hier gerade gemeinsam teilen, mehr oder weniger, den gemeinsamen Screen und jedes von uns das Drumherum. Das Aufgeräumte oder Chaotische oder Wilde oder Bunte eurer Realität wahrnehmen. Gern ein bisschen strecken, ein bisschen bewegen. Und ich wollte sowieso jetzt eine ganz kurze Pause machen, wo alle mal zum einen gemütlich aufwachen können und zum anderen auch mal um die Ecke gehen, austreten, die Toilette heimsuchen oder den Kaffee nachladen. Und das würde ich jetzt machen. Und ich würde sagen, wir machen in 5 Minuten weiter und dann können wir uns auch dazu austauschen. Und dann bleibt nur noch eine Trance-Geschichte, nämlich so das Wunschtier. Und ihr könnt schon mal in euch hineinhorchen, ob es da ein Tierchen gibt, was ihr mitnehmen wollt. Ansonsten bin ich mir sicher, dass euch nachher auch noch gute Ideen kommen. Also wer Lust hat, so ein bisschen auszutauschen, so wie Kai zum Beispiel, so nach dem Motto dieses Problem erleben oder Problemtierchen, Wesen, das Lösungswesen oder sonstige ja, Erkenntnisse oder etwas. Es geht tatsächlich ums Lösungsgefühl. Also üblicherweise ist es oft so, dass wenn wir das Lösungsgefühl haben, eben auch Gedanken und Ideen und Erkenntnisse damit verbunden sind. Weil es zum Beispiel, das ist je nachdem, wie ich die Anleitung mache, auch ein bisschen unterschiedlich, weil sich der Blick auf die Originalsituation ändert. Wenn du mit einer Situation reingehst und du gehst in ein Gespräch zum Beispiel, gehst in ein Gespräch rein mit einer Person X und du bist in diesem Problemgefühl. In dem Moment, wo du in diesem Lösungsgefühl bist, ändert sich üblicherweise das Gesamtbild auch. Also, weil du zum Beispiel die Ebene änderst. Warst du letztes Mal dabei, wo ich das mit der Altersregression gemacht habe?
Also zum Beispiel kann es rauskommen, dass, wenn ich zum Beispiel mit einer vorgesetzten Person rede, ich mich zum Beispiel nicht als erwachsene, kompetente Person fühle, sondern in so einem Gefühl von, in einem Gefühl von, ich bin klein, ich bin wie in der Schule, ich werde hier bewertet, ich habe hier keine Möglichkeiten. So, das wäre das Problem erleben. Und das Lösungserleben wäre halt zum Beispiel, also Problem wäre irgendwie klein. Und das Lösungsgefühl ist dann sowas, oh, ich bin ja erwachsen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Erkenntnis aus diesem, ich stehe jetzt hier anders. Und wenn ich hier anders stehe, dann habe ich auch eine andere Ebene der Kommunikation. Eine andere Ebene der Kommunikation. Also dieses Lösungsgefühl ist tatsächlich, das ist das, was dein System sagt nach Motto, damit wäre in dieser Problemsituation, wäre ich der Lösung näher, würde mich anders fühlen, nämlich wie in der Lösung. Und daraus leiten sich dann Dinge ab. Und diese Antworten, die liegen aber letztlich in deinem System oder in den Netzwerken halt, die du damit verbindest. Okay, ja genau. Also ich mache die Lösungsgymnastik ein bisschen unterschiedlich manchmal. Und oft mache ich beim zweiten Punkt sehr stark diese Betonung von wegen, wie ist die Welt dieses Problemerlebens? Also die Situation, wie ändert sich die Situation? Also wie ist die Situation im Problem? Zum Beispiel, ist es dunkler? Ist es schemenhafter? Ist es eng? Ist es klein? Und wie ist es dann in der Lösung? Und dann ist die Situation mehr drin. Also sprich, du kannst es für dich machen mit dem Problem. Es dürfen gleich noch mehr Leute reden. Ihr müsst nicht alle tippen. Dieses Problem, genau, in der Situation. Und dann geh mal mit deinem Lösungsgefühl in dieselbe Situation reingedacht und schau dir an, wie quasi die Welt dieser Situation sich ändert. Wie ist der Raum? Wie guckst du das Gegenüber an, als wenn es ein Gegenüber gibt? Ja, wie bist du im Bezug? Wie ist die Ebene, wo du im Bezug bist? Ah, aber das ist schon, also grundlegend ist es der richtige Ansatz, weil es geht wirklich, es ist so eine Bottom-up-Technik, also sprich, du gehst vom Körpergefühl nach oben, sprichwörtlich, und dieses ganze Thema mit dem Bild, mit den Tieren, mit den Gedankenfetzen, das sind alles schon Netzwerke, die hier im Großhirn rumspringen und die über dieses Gefühl verbunden sind. Also schon ein bisschen Magie, und eben, hier gibt es ja schon diverse andere Beiträge. Genau, also das ist so ein bisschen Übung, und je mehr du das machst, desto besser wirst du darin, dieses Gefühl auch eben mit Bildern zu verknüpfen, mit Umgebung, mit Kontext, mit eben auch nicht nur einem Buddha, sondern nach Motto, wofür steht der Buddha? Was ist der Kontext dieses Wesens in meiner Interpretationswelt? Also es geht wirklich komplett um dich und dein Gefühl und das, was du aus deinem Gefühl, was da an Bildmaterial kommt und an Netzwerken anspringt. Und das Pendeln, dieses Hin und Her, wird halt absichtlich gemacht, weil es üblicherweise halt auch so ist, dass wir immer mal Ehrenrunden ins Problem drehen. Also es wird halt wahrscheinlich auch in der Zukunft vielleicht nochmal eine Situation geben, selbst wenn du jetzt die eine Situation super beackert hast, kann es ja sein, du begegnest einer anderen Person und die pinkt beinahe dasselbe Netzwerk an. Und dann merkst du halt, oh, ich fühle mich jetzt hier, weiß nicht, bei mir ist Problem immer so die Schultern so nach vorne. Also ich knick immer so ein, ich roll mich immer so ein. Und wenn ich das so merke, dann richte ich mich auch absichtlich auf. Sogar wenn ich in dem Moment nicht genau weiß, was jetzt der Gesamtkontext ist, ist es eine Stelle, die ich an mir beobachte, weil ich weiß, dass sie sehr stark mit Problemgefühl verhaftet ist. So. Das heißt, je mehr du sowas machst, desto besser erkennst du die Muster, die du fährst, und desto mehr kannst du halt die Muster ändern. Oh, jetzt muss ich selber mal nachlesen, weil da oben waren Häschen. Ich habe ja auch Häschen echt als Wappentier inzwischen. Ja, cool. So, Rumpelstilzchen finde ich auch super. Genau, Vogel. Ja, heute war mein Lösungsgefühl, hatte auch was mit Flügeln zu tun, aber ich war so mit der Anleitung beschäftigt, dass ich diesmal nichts Konkretes hatte. Ja, möchte noch jemand was sagen? Sonst würde ich jetzt auf das allerletzte einschwenken, was auch nochmal von der Sorte ist, dass ihr euch im Prinzip zurücklegen könnt und einfach mitmachen. Wer auf der Transzendenz mitgemacht hat, da habe ich das schon gemacht. Und zwar dieses Thema, ja, also tierisches Potenzial nutzen, sich in entweder so ein Lieblingstier eindenken oder wenn ihr sowas nicht habt, oder halt in das Tierchen, was jetzt so kam zum Beispiel, in das Wesen, in das Tier, also ich formuliere es ziemlich offen, reindenken. oder auch in ein Tier, was ihr einfach interessant findet. Also als ich das selber auf der Transzendenz, für die Transzendenz entwickelt habe, die letzten Herbst war, genau, Totemkrafttier. Ich war aber zum Beispiel total neugierig, wie sich so ein Blauwal anfühlt, weil wir so Unmengen Tierdokus angeguckt haben. Das heißt, das Tierchen, was ihr hierfür nehmen könnt, kann alles Mögliche sein und ihr könnt es auch kommen lassen. Also ich habe heute gar nicht so viel über das Unterbewusstsein gesprochen, aber natürlich das Unterbewusstsein letztlich das ganze riesige Potenzial in eurem Kopf, was nicht im direkten Zugriff des Großhirns so meistens ist, also wie so ein riesiger Datenspeicher mit sehr interessanter Vernetzung. Und ich leite das auch so an, dass ihr euch auch wirklich einfach zurücklehnen könnt und gucken könnt, was da kommt als Tier oder Wesen, mit dem ihr euch jetzt verbinden wollt. Und es kann ja vielleicht auch ein anderes sein, als wie ihr eigentlich dachtet, dass da kommen muss. Und seid ruhig offen dafür. Also ihr könnt da mit allem gehen. Und ja, ihr könnt euch damit verbinden in der Idee von, ich will wissen, wie es tickt oder ich will es erleben. Es ist mein Wunschtier, so wäre ich gerne. Ich würde das gerne ausleben, das, was da für mich drinsteckt. Oder eben einfach erkunden, wie sich wohl so ein Blauwal oder eine Robbe. Wir hatten letztes Mal sehr viele Tiere. Ja, und es darf sich auch wandeln während der Übung. Also es ist völlig normal aus meiner Sicht, dass zum einen sich die Bilder verändern und auch die Wesen sich verändern können. Also ihr könnt mit was einsteigen und mit was anderem dann am Ende beenden. Ja, und das ist alles total okay und normal und gar nicht schlimm. Ja, das glückliche Eselchen. Ach man, jetzt muss ich so lachen. Oder nicht lachen, sondern lächeln. So, und jetzt würde ich es aber so machen, dass... Genau, ich habe die Präsentation jetzt geschlossen, weil ich das Skript, also so nicht gerade Skript, aber so eine Mini-Anleitung für mich hier habe, damit ich die sehe. Okay. Ach, ein bisschen habt ihr ja vielleicht noch von der Entspannung gerade eben mitgenommen. Dann, na, ihr könnt euch einfach nochmal entspannt zurücklegen. Müsst jetzt auch wieder gar nichts aktiv tun, könnt einfach locker lassen. Das ist auch ein wunderbarer Einstieg, denke ich, in den Rest vom Abend, den ihr danach genießen könnt. Du kannst dich einfach so weit entspannen, wie es für dich passt. Sie so bequem machen, wie es jetzt richtig ist. Du kannst dir auch jederzeit noch ein bisschen bequemer machen, wenn es und dann kannst du mal schauen, was für ein Wesen oder was für ein Tier da jetzt passend wäre für dich. So ein reales Tier oder ein Fabelwesen oder eine Mischung. So ein Tier, auf das du neugierig bist, was du erleben möchtest oder was für dich wichtig ist, was für dich Symbolgehalt hat. Oder vielleicht auch das Wesen, dem du gerade in der Übung begegnet bist. Wenn da was auftaucht, ein Tier, ein Wesen, erstmal so von außen betrachten, so auftauchen lassen und von außen betrachten, so kommen lassen, was du denn so damit verbindest. Was wären Adjektive, Emotionen? Welche Gefühle verbindest du mit diesem Wesen, wenn du es betrachtest? Was bedeutet es für dich in deinem Kontext, in deinem Leben, deinen Wünschen? Was verbindet dich mit diesem Tier? Oder welche Art von Verbindung würdest du dir wünschen mit diesem Tier?
Wenn es passt für dich, dann kannst du neugierig sein, wie es wohl wäre, wenn du dich in dieses Wesen verwandelst. So weit, wie es für dich passt. An welchem Punkt würde denn vielleicht die Verwandlung starten? Wird sie vielleicht an der Nase beginnen oder an den Zehenspitzen? Da geschieht die Verwandlung bei dir aus der Mitte heraus. Ganz gleich, an welchem Punkt es beginnt, ist immer die Wahl, wie weit du wohin verwandeln möchtest, wie viel Metamorphose du im Moment genießen möchtest. Wenn du dich verwandelst, wie funktioniert es für dich? Wie ist es Tempo? Ist es schnell oder langsam? Ist es fast automatisch? Oder fühlst du dich wohler, wenn du jederzeit die Wahl hast, wie viel Verwandlung genau wo stattfindet? Nimm wahr, wie es sich anfühlt mit dieser Verwandlung. Egal auf welchem Level von Verwandlung, genieß die Verwandlung für dich so weit, wie es passt. Wie fühlt es sich an, diesem Wesen? Wie erlebt es die Welt? Wie geht es, fliegt es, schwimmt es, wie bewegt sich es durch die Welt? Was nimmt es wahr? Wo ist sein Fokus? Was sieht es? Was riecht es? Was schmeckt es? Wohin würde der Blick wandern, wenn es über die Landschaft läuft, die du magst? Oder wie würde seine Lieblingslandschaft aussehen? Oder sein Meer? Seine Lüfte. Welche Fähigkeiten hat es? Welche beinahe magischen Künste kann es? Welchen Raum kannst du dir in diesem Wesen, als dieses Wesen erobern, der dir sonst vielleicht verschlossen ist? Und wie ist es vielleicht mit der Gruppe, in der es lebt? Fühlt sich's wohler alleine, frei, weite, in einem kleinen Rudel, mit der eigenen kleinen Truppe? Oder ist es am liebsten in einem großen Schwarm, in einer großen Gruppe, die zusammen gemeinsam die Welt erlebt? Wie fühlt es sich so in seiner Welt, seiner Umgebung, seinem Gefüge? Erkunde alles, was du erkunden möchtest über die Welt deines Wunschwesens. Gib dir den Raum, alles kommen zu lassen, was kommt. In interessanten Eindrücken, in erwünschten Magie. Alle Sinne, die es hat, nutzen. Alles erkunden, was da ist. Was liebt es? Was mag es? Womit spielt es? Mit wem spielt es? Was alles kannst du bereichernd in deine eigene zweibeinige Welt mitnehmen, was dieses Wesen dir zu bieten hat? Was davon alles davon, was du magst, was dir hilft, Ideen bringt, dich stärkt, dich wappnet, dich flinker macht. Ja, alles an Eigenschaften, was passt, für dich passt, in deinen Bezeichnungen, deinen Adjektiven, deinen Qualitäten. Alles erkunden, mitnehmen, reinfühlen, genießen, genauso. Einfach so genießen. Diese Welt genießen. Zu Möglichkeiten genießen, diese Erfahrungen erfahren, begreifen, sehen, hören, riechen, fühlen, den Körper des Wesens wahrnehmen, das Herz pochen, fühlen, wie es tickt, wie es lebt, agiert, bewegt. Die Dualität von in diesem Wesen sein und sein Leben erleben, gleichzeitig die Ebene von Wissen, dass du bist, sowohl als auch gemeinsam stärker Qualitäten wahrnehmen, Freiräume, Lebendigkeit, Erkundung, neue Horizonte. Und wahrnehmen und mitnehmen, alles was passt. Alles, was bereichert, verbindet. Und jederzeit wissen, dass du alles, was du heute in dein Leben und Strategie mitgenommen hast, alle Übungen, alle Wahrnehmungen, alle Ideen mitnehmen kannst und dein Unterbewusstes jederzeit neue kreative Ideen und wunderbare Wesen in dein Leben bringen kann, dich bereichert mit Öffnung, die Ideen, die Angeboten. Noch einmal in einem Moment des Genießens dein Wesen so ganz und gar wahrnehmen, das Verinnerlichen und dann in deinem Tempo die Rückverwandlung starten. So weit, wie du magst. Es ist total erlaubt und möglich, auch nur einen Teil zurückzuverwandeln. Du hast die Wahl des Grades der Verwandlung in alle Richtungen. Du kannst für dich schauen, wie viel Rückverwandlung sich jetzt genau wie passend anfühlt. Und ob die Verwandlung da startet, wo sie vorhin aufgehört hat. Oder vielleicht dort startet, wo sie auch vorhin begonnen hat. Oder an einem ganz anderen Punkt. Und es genießen in deinem Tempo nach deiner Wahl so viel zurückverwandeln, wie es passt. Und wenn da vielleicht noch der Schweif übrig bleibt oder eine Flosse oder spitze Ohren, es auch mitnehmen können und genießen können und damit spielen, die Aspekte von Verwandlung, das mitnehmen, was passt, ziehen lassen, was gerade nicht passt, das mitnehmen. Ach, vielen Dank. Ja.
Und so passend für euch die Rückverwandlung, so weit, wie es passt, so weit, dass wir uns hier nochmal verbinden können.
Über den Monitor, meine Stimme in der Realität.
So tief atmen, wie es passt, und bewegen, was passt.
Oder einfach in der kompletten, passenden für euch Entspannung zu sein und bleiben, in diesen Abend mitnehmen. Es ist ja auch hoffentlich für alle Feierabend. Ja.
Also ich bin jetzt entspannt. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen entspannt und habt ein schönes Erlebnis gehabt. Und ich nehme gerne genau Herzchen oder Thumbs up oder irgend sowas, so ein bisschen als Rückmeldung.
So.
Ja, sehr schön. Ach, gefühlt so würde ich jetzt sagen, bin ich reif für die Entspannung. Genau. Wenn auch so ein bisschen austauschen möchte, gerne. Ich glaube, ich würde jetzt nicht in tiefe Analysen gehen, warum welches Tier kam oder so. Delfin ist auch eine schöne Idee. Ich fand meinen Wal total klasse. Die Welt fühlt sich sehr anders an als Wal. Vor allem dieses Aufrechtschlafen fand ich total spannend. Ich glaube, das war das, was mich so... Ach, ich denke, ich lade die Folien hoch. Ich lade die Folien hoch. Oder soll ich noch mal kurz die drei Segmente rekapitulieren? Ich glaube, wir machen so. Ich würde dann mal alle verabschieden, die jetzt einfach ausgleiten wollen, ihr Tierchen mitnehmen und den schönen Abend. Ich lade die Folien wieder hoch. Ihr könnt die noch mal rekapitulieren für euch. Und dann würde ich euch schönen Abend wünschen und dann könnt ihr jetzt hier rausgehen und den Abend für euch beschließen. Und für die anderen mache ich jetzt noch das Brainy-Segment für nochmal abholen, was wir heute eigentlich so gemacht haben. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut. Es war wahnsinnig schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich glaube, so ziemlich alle von mir wissen, von euch wissen ja auch, wie ihr mich ansprechen könnt, wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen. Dann gerne so das rekapitulieren. Ja, worum ging es heute? Es ging wirklich so um das Thema, ja, ich würde sagen, ganz viel bottom-up, also sprich wahrnehmen, was im Körper ist. Die Affektbilanz und Ambivalenz, ich sehe es wirklich als Riesenthema, mit Ambivalenz umzugehen und sie auch zu erlauben. Also ganz aktiv zu erlauben, dass da Ambivalenz ist, dass die da sein darf. Und über dieses Thema Wahrnehmung und Auspendeln und gucken, wie ich die Ambivalenz ändern kann, mit dieser Ambivalenz anders also produktiv umzugehen, ja, nicht sie zu fürchten, sondern sie wahrzunehmen und zu merken, wow, da meldet sich was und so ist der Stand. Das finde ich immer wieder eine super Strategie. Dann das Pendeln zwischen Problem und Lösung, was eben von Gunter Schmidt Problem-Lösungsgymnastik genannt wird und was manche Leute total mit Gymnastik verbinden, was, glaube ich, ein erzeugt. Deshalb finde ich den Ausdruck Pendeln auch wunderschön. Es geht auch immer um dieses Schwingen, weil wir auch immer wieder tatsächlich so eine Hin- und Her-Bewegung haben und das aktive Üben erleichtert halt, oh, ich bin im Problem, dann weiß ich ja auch, wie die Lösung geht. Also der Körper hat dann eine Idee von Lösung und dann kann er da auch hingehen. Und wenn ich das nicht so wahrnehme, dann wird es ziemlich schwierig, eben einen Anker für die Lösung zu haben. Und das Dritte, ja, Metamorphose. Das, im Prinzip geht das auch mit Personen oder Menschen. Also ich habe ein ganzes Buch darüber, Deep Trance Identification, was sich hauptsächlich damit beschäftigt, quasi in menschliche Personen, in Vorbilder reinzuschlüpfen. Und da ist es mit der Tiermetamorphose so ein Kapitel ganz am Ende. Das fand ich auch ganz witzig. Ich finde das mit Vorbildern, mit Menschen viel schwieriger als mit Tieren, weil ich keine Person kenne, mit der ich mich auf die Art verbinden möchte. Selbst meine Vorbilder möchte ich nicht in der Form erleben. Das fühlt sich für mich nicht so gut an. Aber grundlegend ist es möglich, quasi mit allem eine Metamorphose zu machen. Und eben ein ja, neues Erleben, neue Erkenntnisse. Und das mit dem Krafttier, das ist halt dann was, das machen wir eigentlich beim Talisman auch nochmal, dieses Thema Verankern von Gefühl, auch in der Außenwelt. Ja, dass ich zum Beispiel meine Umgebung so mir schaffe, dass die Einladung, die mir die Umgebung schickt, mich auch daran erinnert. Zum Beispiel, wenn ich, also hier, ich habe den Hasen so als Symbol, sehr unterschiedliche Aspekte von Hase, von Kaninchen, von Bunny, dass ich irgendwo einen Plüschhasen sitzen habe, der was Bestimmtes darstellt. Oder so für Leichtigkeit, ja, dass ich, ja, wir haben diverse Hasen. Witzigerweise hatte ich früher ein anderes Tier. Das musst du gleich erklären, Kai. Also früher hatte ich auch andere Tiere und ich habe mich da auch verwandelt, sag ich mal. Also ich habe auch meine Identifikation auch als Person so ein bisschen verwandelt und dadurch haben sich auch diese Aspekte verwandelt. Ah, da ist ein Bunny-Eigen, das ist ja knuffig. Ja, sehr schön. Genau, Kai, du hattest was in den Chat, was ich nicht verstehe. Deswegen, ach so, du meinst menschliche Vorbilder. Ah, ja gut, ich bin ja so ein Star Trek-Fan. Ich hatte tatsächlich teilweise den Slogan What would Pike do? Also Captain Pike von der Enterprise, weil ich mich phasenweise ziemlich mit ihm identifiziert habe. Das ist tatsächlich okay. In dem Aspekt kann ich das machen. Diese Deep Trance Identification, die geht halt sehr ins Detail. Und das war mir dann ein bisschen zu viel. Also ich nehme mir dann schon sehr konkrete Segmente. Aber klar, Captain Pike, ja, hat natürlich so eine gewisse Ausstrahlung und so einen gewissen Habitus. Und ich mag für manche Punkte dieses Gefühl, aber ohne, dass ich jetzt der Marine beitreten möchte zum Beispiel. Also so weit geht meine Identifikation dann nicht. Das heißt, ich würde aber es auch immer so aufsetzen, nach Motto dem Unterbewussten erlauben, sich auch die Aspekte rauszusuchen, die da so richtig gut passen. Ja, also ich will nicht im Meer leben, auch wenn ich das mit dem Wal sehr spannend fand. Ich will auch nicht auf dem Kopf schlafen. Alles super. Da war das nur so eine Erkundung. So, aber für eben die Idee von Tier, mit dem ich mich assoziiere oder was mir Ressourcen und Kraft gibt, da ist es natürlich toll, was zu nehmen, was möglichst gut passt und was möglichst gut diese Themen abbildet, die ich vielleicht auch stärken möchte. Ich möchte eben, also Löwe finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich war in Hellabrunn und der Tiger war extrem viel größer als der Löwe. Also ich muss sagen, wenn ich von einem Raubtier beeindruckt bin, dann ist es der Tiger und nicht der Löwe tatsächlich. So, aber Menschen verbinden zum Beispiel mit Löwe was Bestimmtes oder mit Elefant oder mit eben Häschen, das ist eher klein und kuschelig, oder einem Wolf, also oder eben einem Wesen. Ich finde, ich würde da immer einladen, dass es auch ein Fabelwesen sein darf. Oder so ein Mischwesen, weiß nicht, vorne Fuchs und hinten irgendwas. Also das muss eben kein durchgehendes Tier sein. Dafür ist ja das Unterbewusstsein gut, dass es alles kann. Dann sollten wir dem da auch Raum geben. Ja, Kai. Ja, ich meine, Kai, du kannst ja mal was sagen zu dem Thema halbe Metamorphose, weil das... Also ich habe das absichtlich so gesagt, weil es wirklich durchaus möglich ist, dass quasi nur ein Teil verwandelt ist und das nutzt, was da mitgeliefert wird. Gut. Fragen, Anmerkungen, Wünsche zu allen Segmenten, also was euch da noch so umtreibt oder Austausch oder... Ja gut, dann freue ich mich, möglichst viele von euch nächste Woche beim echt spannenden Thema auch, also Abwehrzauber und Flüche und so. Willkommen zu heißen. Ja. Ja, vielen Dank. Also, schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt es möglichst genossen und nehmt das alles aus.